Also, stell dir mal vor, du kaufst dir ein Ticket für ein richtig vielversprechendes Theaterstück.
Mhm.
Der Titel lautet Prozess gegen Deutschland. Du gehst also ins altehrwürdige Hamburger Thalia Theater, setzt dich dahin und erwartest eigentlich so eine tiefgreifende, vielleicht auch schmerzhafte, aber eben umfassende Nabelschau der gesamten Nation.
Ja, man rechnet mit der ganz großen Bühne für alle gesellschaftlichen Risse.
Genau. Alle Widersprüche sollen da auf den Prüfstand. Und dann?
Tja.
Landest du stattdessen in einem hochemotionalen, komplett inszenierten Schauprozess, der sich fast ausschließlich um eine einzige Frage dreht, nämlich ein mögliches Parteiverbot der AfD.
Genau das ist passiert.
Ja, hallo auch von mir. Der Text von Wörl legt da wirklich den Finger ganz tief in eine sehr, sehr aktuelle Wunde. Wir erleben ja momentan eine Phase, in der die Grenzen zwischen juristischer Notwendigkeit, moralischer Empörung und politischer Taktik extrem stark verschwimmen.
Absolut.
Und Wörl nutzt diesen Theaterabend quasi als eine Art Mikroskop. Er schaut sich an, wie unsere Gesellschaft derzeit Debatten führt oder eben gerade nicht mehr führt. Wichtiger Punkt vorab, weil das Thema Parteiverbot in der Öffentlichkeit ja extrem aufgeladen ist. Wir setzen für diese Analyse heute rein die analytische Brille des Autors auf.
Richtig.
Wir machen uns seine Sichtweise nicht zu eigen und wir schlagen uns hier auf gar keine politische Seite. Unsere Mission ist es wirklich, völlig unparteiisch zu sezieren, wie Wörl die Mechanik, die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch diese ganze psychologische Dynamik dieser Debatte auseinandernimmt. Lass uns das mal aufdröseln.
Sehr gerne.
Der Autor kritisiert ja gleich zu Beginn das, was er so treffend die Dramaturgie der Moral nennt. Der Abend hielt im Grunde gar nicht das, was dieser große Titel versprochen hat.
Nee, überhaupt nicht. Wörl entlarvt das hier als eine klassische Mogelpackung. Ich meine, wenn man einen Prozess gegen Deutschland ankündigt, dann suggeriert das ja eine universelle Perspektive.
Hm.
Man erwartet als Zuschauer, dass die Gesellschaft in ihrer ganzen Komplexität auf der Anklagebank sitzt. Stattdessen wurde der Fokus extrem verengt. Und der Autor beschreibt das sehr plastisch anhand des Auftakts durch den Vorredner Michael Abdullahi.
Ah ja, genau.
Der kam nämlich nicht etwa auf die Bühne, um sachlich und so ein fiktives Gerichtsverfahren einzuführen. Der hat sofort die ganz, ganz großen rhetorischen Register gezogen.
Wörkel zitiert ihn daher auch mit Aussagen, die einem beim Lesen fast schon den Atem stocken lassen. Da fielen direkte Vergleiche mit den Zuständen im Iran. Es wurde wahnsinnig eindringlich vor einer unmittelbar drohenden Diktatur in Deutschland gewarnt.
Ja.
Abdullahi nutzte da fast schon medizinische, hochgradig physische Metaphern. Also von Autopsien an lebenden Organismen war da die Rede.
Heftig, ja.
Von versagenden staatlichen Organen und einer heraufziehenden Finsternis. Also ich meine, das ist ja keine nüchterne Prozesseröffnung. Das ist ein apokalyptisches Szenario.
Was hier faszinierend ist, ist der gewaltige Konflikt zwischen dieser gewählten Form und der tatsächlichen psychologischen Wirkung im Saal. Wenn du ein Format wählst, das sich explizit Prozess nennt, dann wächst du unweigerlich die Erwartung an gerichtliche Nüchternheit.
Stimmt.
Ein echtes Gericht prüft ja Fakten, es wägt Indizien ab und lässt Emotionen, naja, so gut es eben irgendwie geht, vor der Tür. In Hamburg am Thalia passierte aber das genaue Gegenteil. Es wurde primär pure Angst mobilisiert.
Und das hat funktioniert?
Absolut. Die moralische Grundtemperatur im Saal wurde künstlich quasi zum Siedepunkt gebracht und das lange, bevor überhaupt das erste sachlich-juristische Argument über die Bühne ging.
Das Publikum ist darauf ja auch sofort angesprungen. Wörl beschreibt, dass es Standing Ovations gleich nach den ersten paar Minuten gab. Die Hütte hat förmlich gebrannt.
Mhm.
Aber da muss ich mal kurz einhaken. Ist ein Theater nicht eigentlich genau dafür da? Also um zu dramatisieren und Emotionen zu wecken? Warum wirft Wörl dem Stück das dann überhaupt vor?
Das ist eine gute Frage. Der Vorwurf richtet sich hier vor allem gegen die Vermischung dieser zwei völlig verschiedenen Sphären.
Okay.
Wer die Autorität und die Schwere eines Gerichtsverfahrens für sich beansprucht, der muss auch dessen strenge Spielregeln aushalten. Wenn der Raum aber von Minute 1 an schon emotional kocht und das Publikum in so einer hellen Aufregung ist, dann ist ein kühler, juristischer Prozess faktisch gar nicht mehr möglich. Wörl beobachtet das messerscharf, wie das Gericht dadurch zu einer bloßen Tribüne degeneriert ist.
Das ist ein echt starkes Bild. Die Redner, die dann im weiteren Verlauf des Abends auftraten, völlig egal, ob die nun die Rolle der Anklage oder der Verteidigung innehatten, die haben sich laut Wörl irgendwann gar nicht mehr an diese 7 fiktiven Geschworenen gewandt, die da auf der Bühne saßen.
Nee.
Die haben direkt ins Publikum gesprochen. Die haben quasi diese 4. Wand durchbrochen, aber eben nicht, um kluge Beweise zu erbringen, sondern einfach nur, um Applaus zu ernten. Und wer Zustimmung sucht, der führt keinen Prozess, der führt eigentlich einen Wahlkampf. Oder eben einen moralischen Schauprozess.
Ganz genau. Ein Plädoyer vor Geschworenen oder vor echten Richtern ist im Idealfall strategisch, trocken und super präzise. Eine Rede an ein jubelndes Publikum hingegen, das ist ein Manifest.
Ja.
Das ist genau der Moment, in dem die Logik des Theaters die Logik dieses Gerichts komplett überwältigt. Wöll möchte deutlich, wer die Form des Gerichts behauptet, sie aber der puren Emotionalisierung opfert, der betreibt im Grunde Etikettenschwindel.
Das bringt uns jetzt zu einem sehr harten Kontrast. Lass uns mal kurz diese von Applaus getriebene Theaterbühne verlassen und auf die harte, juristische Realität schauen. Ein Parteiverbot ist in der Bundesrepublik Deutschland ja kein reines Gedankenspiel für irgendwelche Feuilletonisten. Das Grundgesetz hat da sehr spezifische und extrem strenge Vorstellungen. Wie sieht diese rechtliche Hürde denn eigentlich genau aus?
Wir bewegen uns da im Rahmen von Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes. Das ist der ultimative Ausdruck der sogenannten wehrhaften Demokratie. Der Staat darf und er soll sich gegen seine Feinde wehren.
Mhm.
Allerdings liegt die Zuständigkeit für so ein Verbot ausschließlich und exklusiv beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und die Schwelle, die die Verfassungsväter und Mütter da nach den bitteren Erfahrungen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus eingebaut haben, die ist absichtlich enorm hochgesetzt worden.
Man wollte also unter allen Umständen verhindern, dass eine amtierende Regierung unliebsame politische Konkurrenz einfach mal ebenso per Mehrheitsbeschluss ausschalten kann. Richtig.
Exakt, darauf läuft es hinaus. Die Hürden sind massiv. Es reicht juristisch eben einfach nicht aus, dass eine Partei verfassungsfeindliche Ziele formuliert oder dass da einzelne Mitglieder radikale Äußerungen tätigen. Wörl erinnert in seinem Text auch sehr passend an das NPD-Verbotsverfahren.
Ah, das ist ein gutes Beispiel.
Ja, dort hat das Bundesverfassungsgericht das extrem deutlich präzisiert. Es bedarf zusätzlich zu den Zielen einer sogenannten aggressiv-kämpferischen Haltung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Okay.
Und das ist jetzt der entscheidende juristische Flaschenhals. Es muss eine reale Gefährdungskraft vorliegen. Es muss die tatsächliche Wahrscheinlichkeit bestehen, dass diese Partei ihre Ziele auch strukturell in die Tat umsetzen kann. Die bloße Gesinnung, so abstoßend sich für viele auch sein mag, die reicht für ein Verbot schlichtweg nicht aus.
Wöll bringt in seinem Artikel an der Stelle ja auch ein paar harte Zahlen ins Spiel, um mal zu illustrieren, warum diese Debatte gerade jetzt, also mit Blick auf die nächsten Jahre, so furchtbar nervös geführt wird. Wie sehen diese Verhältnisse aus, die die Politik da so unter Druck setzen?
Der Autor verweist auf die aktuellen Zustimmungsraten und die unterstreichen die Brisanz der Lage extrem. Wir sprechen hier eben nicht von einer marginalen Splitterpartei. Die Zustimmung für die AfD liegt in den westlichen Bundesländern mittlerweile bei über 20%.
Wahnsinn.
In den ostdeutschen Ländern sogar zwischen 35% und 40%. Wir reden hier wirklich von vielen Millionen Wählern.
Also was bedeutet das alles für uns? Warum verknüpft Wörl jetzt diese nackten Zahlen so explizit mit der Kritik an diesem Hamburger Theaterstück?
Weil sich genau an diesem Punkt die politische Motivation gefährlich mit der juristischen Realität zu vermischen droht. Wörl zeigt auf, dass mit dem Näherrücken der Bundestagswahl 2029 die Nervosität im politischen Establishment extrem ansteigt. Auf Landesebene sind Regierungsbildungen gegen diese Prozentzahlen ja teilweise kaum noch möglich oder sie führen zu extrem fragilen Bündnissen.
Ja, das sieht man ja immer wieder.
Die Gefahr, auf die Wörl hinweist, ist die Entstehung eines ganz fatalen Verdachts in der breiten Öffentlichkeit, nämlich, dass ein Parteiverbot gar nicht primär dem Schutz der Verfassung dient, sondern als juristische Brechstange genutzt werden soll.
Um den Gegner loszuwerden.
Genau, um eine unliebsame, aber eben sehr starke politische Konkurrenz präventiv vor der Wahl einfach auszuschalten.
Wörl geht da ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, ob dieser Verdacht nun den Tatsachen entspricht oder nicht, das ist am Ende fast zweitrangig. Allein die Plausibilität, dass ein Parteiverbot als Instrument der reinen Machtarithmetik wahrgenommen wird, das beschädigt das Vertrauen in die demokratischen Institutionen massiv.
Richtig. Und deshalb kritisiert er auch so scharf, dass bei diesem ganzen Theater-Event im Thalia eine entscheidende, vielleicht sogar die wichtigste Frage überhaupt, völlig ignoriert wurde.
Welche?
Was passiert eigentlich am Tag nach einem möglichen Verbot?
Puh, ja. Das ist ein Gedanke, bei dem man wirklich mal kurz innehalten muss. Ein juristisches Verbot beendet ja letztlich nur eine juristische Person. Man streicht einen Namen aus dem Parteienregister, man friert Konten ein, zieht staatliche Gelder ab und schließt Parteibüros.
Mhm.
Aber die Millionen von Menschen, die hinter diesen 20-40% stehen, deren Überzeugungen, deren Frust, deren tiefsitzendes Misstrauen gegenüber dem Staat, all das löst sich ja nicht magisch in Luft auf, nur weil in Karlsruhe ein Urteil gesprochen wird.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erkennen wir hier den massiven blinden Fleck in dieser gesamten Verbotsdebatte, den Wörl anprangert. Ein Verbot verlagert das Problem im Zweifel einfach nur.
Ja.
Wohin fließt denn diese gewaltige politische Energie? Kanalisiert sie sich sofort in neue, vielleicht noch viel schwerer greifbare Protestbewegungen? Radikalisiert sie sich vielleicht im Untergrund, weil der parlamentarische Weg jetzt versperrt ist? Ein Theaterstück, das sich anmaßt, Deutschland zu verhandeln, darf solche enormen gesellschaftlichen Konsequenzen einfach nicht ausblenden, als wären sie völlig irrelevant.
Wölz malt ja noch ein viel drastischeres Szenario an die Wand. Er spricht das absolute Risiko des Scheiterns an. Stell dir vor, der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung stellen diesen Verbotsantrag wirklich. Das Bundesverfassungsgericht prüft das jahrelang, wälzt Akten, hört zig Zeugen und sagt ganz am Ende, nein, die Beweise reichen uns nicht aus. Die extrem hohe Schwelle von Artikel 21 ist nicht überschritten. Was passiert denn dann?
Das wäre ein beispielloses politisches Erdbeben. Ein solches Urteil wäre ja kein bloßer juristischer Kommentar am Rande.
Nee.
Es wäre die verbindliche höchstrichterliche Feststellung des höchsten deutschen Gerichts, dass diese Partei eben nicht nachweislich verfassungswidrig agiert. Für die AfD wäre das ein unvorstellbarer historischer Triumph. Sie könnte sich quasi so ein offizielles Gütesiegel des Verfassungsgerichts umhängen und ab sofort jede weitere Kritik als juristisch widerlegt abtun.
Im Umkehrschluss stünden dann die Initiatoren des Verbotsantrags als diejenigen da, die versucht haben, das Grundgesetz für politische Zwecke zu instrumentalisieren und damit krachend gescheitert sind. Wörl argumentiert ja, dass in so einem Fall auch die sogenannte Brandmauer komplett in sich zusammenfallen würde.
Genau. Diese Brandmauer ist ja ein rein politisches Konstrukt, kein juristisches. Wie will man denn gesellschaftlich und politisch auf Dauer rechtfertigen, eine Partei auf allen Ebenen komplett zu isolieren, die das höchste Gericht des Landes gerade offiziell für nicht verfassungswidrig erklärt hat?
Das wird unmöglich.
Wöll macht das glasklar. Ein Verbotsverfahren ist ein absolutes Alles-oder-Nichts-Szenario. Es ist kein symbolischer Akt, den man mal ebenso startet, um eine politische Haltung zu demonstrieren. Wenn man schießt, dann muss man treffen. Wenn man verfehlt, macht man den Gegner unbesiegbar.
Aus dieser selektiven Wahrnehmung leitet Wörl dann ja einen weiteren sehr grundlegenden Kritikpunkt an dem Abend im Thalia-Theater ab. Er nennt das den gravierendsten Mangel des ganzen Stücks. Wenn man wirklich einen Prozess gegen Deutschland führt, dann darf man Extremismus und gesellschaftliche Risse nicht nur durch so ein einziges schmales Schlüsselloch betrachten.
Richtig.
Wenn das Land quasi auf der Couch liegt, muss man sich das ganze Bild anschauen.
Der Autor verlangt an dieser Stelle schlicht intellektuelle Ehrlichkeit. Er bestreitet ja an keiner einzigen Stelle, dass die AfD im Moment parlamentarisch die relevanteste Herausforderung darstellt.
Klar.
Aber er moniert ganz klar, wenn man ein Format so riesig aufzieht, darf man nicht auf dem linken Auge blind sein. Ein echter Prozess gegen Deutschland müsste zwingend auch den Linksextremismus thematisieren, der Gewalt legitimiert. Er müsse den religiösen Extremismus behandeln, der in Teilen der Gesellschaft wächst. Und er müsse auch die institutionellen Schwächen unseres Staates analysieren.
Und er spricht in diesem Zusammenhang ja auch ein Thema an, das in der heutigen Zeit eine gigantische Rolle spielt, die mediale Erregungsökonomie. Wie Medien und soziale Netzwerke durch Algorithmen und diese ständige Alarmstimmung die Spaltungen jeden Tag noch tiefer in die Gesellschaft treiben. Einfach weil Polarisierung Klicks und damit bares Geld bringt.
Ja.
All das wurde in Hamburg beim Theaterstück komplett ausgeblendet.
Und genau dadurch wurde dieses Format von einer potenziell brillanten Gesellschaftsanalyse zu einem sehr schmalen, sehr vorhersehbaren Schauprozess degradiert. Man hat sich auf einen einzigen, klar definierten Antagonisten geeinigt, anstatt wirklich mal die ungemütlichen, komplexen Fehler im gesamten System zu suchen.
Zu diesem vorhersehbaren Muster gehört laut Wörl ja auch der ständige Rückgriff auf historische Vergleiche. Der Schatten des Jahres 1933 lag da wie ein Elefant im Raum. Das Motiv »Wehret den Anfängen« war omnipräsent, quasi der ständige Soundtrack der Anklage.
Auch hier mahnt der Autor echt zur Nüchternheit, weil solche historischen Vergleiche oft viel mehr vernebeln als erhellen. Geschichte wiederholt sich eben nicht einfach, wie so ein mechanisches Uhrwerk. Wörl warnt davor, politische Prognosen mit unumstößlichen Fakten zu verwechseln. Und um das zu untermauern, bringt er in seiner Quelle ein sehr pointiertes, superaktuelles Gegenbeispiel aus der direkten europäischen Nachbarschaft Italien und die Wahl von Giorgia Meloni.
Ah, dieses Beispiel illustriert seinen Punkt wirklich hervorragend. Wenn man sich mal kurz an die Berichterstattung und die massive Panik vor ihrer Amtsübernahme erinnert, das war beispiellos. Es gab unzählige Stimmen, die beschworen haben, Europa stehe unmittelbar vor dem Abgrund. Es wurde prognostiziert, Italien marschiere direkt zurück in die dunkle Epoche von Benito Mussolini und die demokratischen Institutionen würden quasi in Kürze fallen.
Und Wörl stellt dieser damaligen Hysterie jetzt die nüchterne Realität gegenüber. Italien ist nicht aus der EU ausgetreten. Meloni agiert als Regierungschefin bislang erstaunlich pragmatisch innerhalb der europäischen Institutionen und Spielregeln. Der Autor nutzt dieses Beispiel natürlich nicht, um Melonis Politik irgendwie zu verteidigen.
Nee, gar nicht.
Sondern er nutzt es, um eine für das Verfassungsgericht fundamentale Trennlinie zu verdeutlichen. Politische Rhetorik ist nicht identisch mit politischer Praxis.
Das ist ein unfassbar wichtiger Unterschied, den wir in der täglichen Debatte total oft vergessen. Populistische Zuspitzung, pure Provokation, selbst grenzwertige polemische Übertreibungen, all das mag geschmacklos, hässlich und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hochgradig destruktiv sein. Aber es ist eben nicht automatisch im juristischen Sinne verfassungswidrig.
Ganz genau. Und wer diese Grenze absichtlich verwischt, der begibt sich auf extrem unsicheres Terrain. Besonders, wenn es um den schwerwiegendsten Grundrechtseingriff geht, den unsere Demokratie überhaupt kennt. Ein Verbot verlangt harte, gerichtsfeste Beweise für eine strukturelle, reale Gefahr und nicht einfach nur eine eindrucksvolle Sammlung von schlimmen Zitaten und historischen Vergleichen.
Und hier wird es wirklich interessant. Denn diese gesamte Spannung, die wir gerade analysiert haben, also dieser krasse Clash zwischen juristischer Nüchternheit und moralischer Überlegenheit, zwischen der Logik eines Gerichts und der Logik eines Theaters, diese Spannung entlud sich an diesem Abend in Hamburg in einer einzigen, fast schon surrealen Szene.
Oh ja.
Es ist der Moment der Schlussplädoyers. Der bekannte Journalist Harald Martenstein tritt ans Pult. Er hält seine Rede und er argumentiert offenbar differenzierter oder zumindest ein Stück weit gegen diesen allgemeinen, hochgepeitschten Strom im Saal. Was dann passiert, entlarvt das ganze Format.
Richtig.
Das intellektuelle Theaterpublikum fängt an zu buhen. Es gibt laute, aggressive Pfui-Rufe aus dem Saal. Die Stimmung kippt sofort von aufmerksamen Zuhören in eine feindselige Ablehnung, nur weil eine abweichende Perspektive präsentiert wird.
Die Reaktion auf diese Pfui-Rufe ist analytisch gesehen wirklich ein absolutes Goldnugget. Die Rolle der Vorsitzenden Richterin wurde an diesem Abend von Hertha Däubler-Gemelin gespielt. Sie ist ja nicht irgendeine Schauspielerin. Sie ist eine echte Juristin, eine SPD-Politikerin und ehemalige Bundesjustizministerin.
Ja.
Sie sitzt da also in ihrer Rolle und sieht sich angesichts des buhenden Publikums plötzlich gezwungen, in den Saal hinein mit sitzungspolizeilichen Maßnahmen zu drohen. Genau so, wie sie es in einem echten, realen Gerichtssaal tun würde, wenn Zuschauer den Ablauf stören.
Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Du bist im Theater, hast dir an der Garderobe schön den Mantel abnehmen lassen, zahlst viel Eintritt für ein Stück, buhst dann den Redner aus, dessen Meinung dir nicht passt, wie es im Theater eigentlich seit der Antike völlig üblich ist. Und plötzlich droht dir die Hauptdarstellerin damit, den Saal polizeilich räumen zu lassen. Das ist von einer unfreiwilligen Komik, die ihresgleichen sucht.
Ja, und in genau dieser absurden Sekunde kollabiert der gesamte Hybrid des Formats endgültig. Wörl bringt es perfekt auf den Punkt. Ein Gericht lebt fundamental und zwingend von der Disziplin des Zuhörens. Man muss auch dem Argument der Gegenseite, der Verteidigung, den Raum geben, sich zu entfalten, egal wie sehr man es innerlich ablehnt.
Stimmt.
Eine Theatertribüne hingegen, die lebt von Beifall, von Katharsis, von Widerspruch und eben Buchrufen. Das Stück wollte richten wie ein erhabenes Gericht, aber es feuerte an wie ein emotionaler Fanblock. Wenn man diese beiden Welten mischt, wird man keiner von beiden gerecht und zerstört im Grunde den Kern beider Institutionen.
Das zeigt so erschreckend deutlich, wie schwer wir uns als Gesellschaft gerade tun, funktionierende Formate für diese extrem schwierigen Debatten zu finden. Wenn selbst so ein gebildetes intellektuelles Theaterpublikum sofort in primitive Pfui-Rufe abrutscht, sobald eine Meinung geäußert wird, die vom Konsens im Raum abweicht, wie soll dann ein differenzierter, aushaltender Diskurs im Rest des Landes funktionieren, wo die Fronten ja noch viel härter sind?
Fassen wir die Kernbotschaft von Kurt O. Wörls Analyse am besten nochmal zusammen. Er sagt vollkommen unmissverständlich, eine wehrhafte Demokratie darf und muss sich verteidigen. Das ist ihr gutes Recht und aus der Geschichte heraus sogar ihre Pflicht.
Richtig.
Aber ein Parteiverbot ist die absolute Notmaßnahme. Die allerletzte Verteidigungslinie des Rechtsstaates. Es ist kein normaler politischer Sieg, den man mal eben vor jubelndem Publikum auf einer Bühne feiert. Wer sich anmaßt, das Format eines Gerichts zu wählen, um über die Zukunft der Demokratie zu verhandeln, der ist verdammt nochmal verpflichtet, Nüchternheit, Vernunft und strengste juristische Maßstäbe walten zu lassen. Reine Moralappelle und großes Theaterpathos bewirken exakt das Gegenteil. Sie trivialisieren das schärfste Schwert, das der Rechtsstaat überhaupt besitzt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, genau deshalb nehmen wir uns hier die Zeit für solche detaillierten Quellenanalysen. Wir schwimmen alle jeden Tag in so einer gigantischen Informationsflut. Ständig wird irgendwo Alarm geschlagen. Auf Social Media ist gefühlt jeder zweite Post ein Schicksalsmoment der Nation. Kritisches Denken bedeutet aber genau das, was wir hier mit Wörls Text geübt haben.
Ganz genau.
Selbst bei den emotionalsten und am stärksten aufgeladensten Themen der Gegenwart müssen wir fähig bleiben, einfach mal einen Schritt zurückzutreten. Wir müssen die Form der Debatte hinterfragen. Wir müssen uns die kalten rechtlichen Grundlagen anschauen. Und vor allem müssen wir die langfristigen Konsequenzen im Blick behalten. Auch und gerade die Konsequenzen, die schmerzhaft und ungemütlich sind.
Das wirft eine wichtige Frage auf, über die wir anhand dieses Textes hinausgehen müssen. Wir haben gesehen, dass dieser inszenierte Prozess am Ende vor allem den moralischen Applaus der Gleichgesinnten gesucht hat, was die gesellschaftlichen Gräben letztlich nur noch tiefer macht. Wenn wir aber wissen, dass ein juristisches Verbot Millionen von Wählerüberzeugungen nicht einfach so auslöscht, stehen wir vor einem viel größeren Problem. Wenn wir anfangen, juristische Prozesse wie Theaterstücke zu behandeln, laufen wir Gefahr, dass am Ende unsere Demokratie selbst nur noch eine Kulisse ist, vor der sich verschiedene Lager einfach nur noch gegenseitig ausbuchen.
Eine Sache nehme ich aus dieser Analyse definitiv mit. Und das ist vielleicht der Gedanke, den du dir heute am Küchentisch mal stellen kannst. Wo verwechseln wir eigentlich in unserem eigenen Alltag, in unseren eigenen Diskussionen moralische Empörung mit echten, konstruktiven Lösungen? Wann wollen wir einfach nur Recht haben und Beifall von unserer eigenen Blase? Und wann sind wir wirklich bereit, die Argumente der Gegenseite, so absurd sie uns vielleicht scheinen mögen, analytisch zu sezieren, anstatt einfach nur Pfui zu rufen? Es lohnt sich immer, hinter die großen Titel und das laute Pathos zu schauen, um zu verstehen, was da eigentlich wirklich auf dem Spiel steht. Wir danken dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns gemeinsam in diese Materie einzutauchen. Es ist uns wie immer eine Freude, diesen Raum fürs Nachdenken mit dir zu teilen. Mach's gut.